Ja, guten Morgen. Matthias Fehring ist mein Name. Ich gehöre zu Ihrer großen Schwester. Die große Schwester ist die erste Gemeindegründung der FEG Heidelberg in Bad Schönborn. Und die kleine Schwester, die gar nicht mehr so klein ist, ist die Wiesloch-Walldorfer Gründung. Mal sehen, ob die Familienplanung damit abgeschlossen ist. Auch Schwestern werden groß und kriegen wieder Kinder. Mal gucken, was kommt. Ich bin schon Ältester in Heidelberg gewesen, bin jetzt Ältester in Bad Schönborn. Manche von euch kenne ich, die meisten von euch kenne ich nicht. Und beides ist gut. Ich bin Coach und Berater, freiberuflich tätig, viel unterwegs und freue mich, heute Morgen hier zu sein. Du hast das mit dem Opfer gesagt. Warum ist das ein Opfer, zu euch zu kommen? Meine Frau und ich waren gestern zu einer Silberhochzeit eingeladen. Zum Glück fing die schon um 17:30 an, das war unten am Bodensee, sodass wir uns dann um 23:30 ins Auto geschwungen haben und um 14:00 wieder zu Hause waren, damit wir pünktlich hier sind. Aber das Opfer ist jetzt kein schrecklich großes Opfer gewesen, denn wir haben auch so noch genug zu tun. Also ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein und Erntedank mit euch zu feiern. Ab und zu mache ich stille Tage. Gnadental, die A3 runter, eine Kommunität. Da lebe ich nach ganz ungewohntem Rhythmus. Ich bin gut versorgt in einer wunderschönen Umgebung. Der bekannte Maler Andreas Felger, der gehört zu dieser Kommunität. Und in dem Esssaal, in dem man das Essen in diesen stillen Tagen schweigend einnimmt, hingen Bilder zu den Ich-Bin-Worten von Jesus. Ich liebe diese Bilder. Schon als Jugendlicher fand ich sie so ausdrucksstark und so tief. Und ich habe mir jedes Mal beim Mittagessen einen anderen Platz gesucht, um eins dieser Bilder genau anzugucken, mit ihm ins Gespräch zu kommen, es ein bisschen zu erforschen. Und es wurde bei Schweigen und stiller Musik gegessen, dass ich wirklich Zeit hatte, mir die Bilder anzugucken. Ich weiß nicht, wer von euch mal in Gnadental war. Bei meinem letzten Besuch waren die Bilder verschwunden. An den Wänden des Esssaals hingen andere Bilder. Wahrscheinlich gibt es irgendjemanden, der die sehr mochte. Ich gehörte nicht dazu. Das kam mir nichtssagend vor. Ich hatte mich so auf meine Bilder gefreut und nun waren sie weg. Abgehängt. Ich konnte nicht mal jemanden fragen, denn es waren ja stille Tage, da redet man nicht. Ich weiß bis heute nicht, warum die Bilder abgehängt wurden, aber ich weiß noch genau, wie sehr sie mir gefehlt haben. Sie waren mir ganz vertraut geworden, sie gehörten zum Ritual dieser stillen Tage und nun fehlten sie mir. Nun war ich schon einmal hier und wegen den Bildern wieder abzureisen, das kam mir auch dämlich vor. Ich setzte mich also ein bisschen trotzig mit dem Rücken zur Bilderwand und guckte durch die große Glasfassade nach außen. Das ist der Blick durch dieses Fenster. Und da sah ich sie. Drei große Stelen aus Stein. Man muss genau hingucken. Vielleicht 5 Meter hoch, höher als dieser Raum, fest in den Boden verankert. Ich kannte sie schon von früheren Besuchen, aber sie hatten mich nie angesprochen. Nun blieb mein Auge an ihnen hängen. Nach dem Essen ging ich hinaus, um sie mir genauer anzuschauen. Sie blieben mir gegenüber sprachlos, kalt, fremdartig. Aber die ganze Zeit über beschäftigten sie mich irgendwie. Ich kam nicht los, zumal ich sie bei jedem Essen vor Augen hatte. Und dann, nach einigen langen Tagen, wurden sie mir zum Symbol. Glaube, Liebe und Hoffnung. Thomas hat im Segensgebet davon gesprochen. Der Heilige Geist beschenke dich mit Glauben, Liebe und Hoffnung. Die drei Stelen waren nicht so eingängig und farbenfroh wie die Bilder, die ich so sehr mochte und vermisste. Grau waren sie, kalt, unnahbar, aber auch verlässlich, standfest. Man konnte sie wirklich nicht einfach abhängen und austauschen. Man hätte schon einen Kran oder einen Bagger gebraucht. Oft habe ich inzwischen an diese Stelen gedacht. Oft begegnen mir Menschen, die mich an diese Stelen denken lassen. Und ich will euch heute von dem erzählen, was mir diese Stelen damals erzählt haben. Was bleibt mir, wenn die schönen Bilder meines Lebens einmal abgehängt werden? Wenn mein Gabentisch nicht so reich gedeckt ist, sondern relativ trostlos und leer aussieht? Wenn das, was da drauf steht, nicht so toll schmeckt? Was bleibt, wenn Krankheit uns auf die graue Wirklichkeit zurückwirft? Wenn die bunten Träume zerplatzen, auch die frommen Träume? Was passiert, wenn Beziehungen scheitern, die eigentlich nicht zum Scheitern gedacht waren? Was passiert, wenn Enttäuschungen mir zeigen, dass ich mich getäuscht hatte? Was bleibt? Das ist keine oft gestellte Frage. Die oft gestellte Frage heißt, was habe ich davon? Was bringt es mir? Oder ist es cool? Was denken die anderen davon? Was bleibt? Das ist keine Frage für diejenigen, die schon alles wissen. Schon gar nicht für die, die alles besser wissen. Es ist keine Frage für die, deren Glaube zur Weltanschauung geworden ist, zum Welterklärungsmuster. Das ist eine Frage für die Zweifler, für die, die noch Fragen haben. Was bleibt, wenn ich den Boden unter den Füßen verliere? Was bleibt, wenn ich alles auf die Karte Arbeit gesetzt habe und die Wette geht verloren? Wenn ich alles auf die Karte Familie gesetzt habe, mich in meinen Kindern verwirklichen wollte und die Ehe zerbricht und meine Kinder sind auf Abwägen? Was bleibt, wenn Katastrophen über mich hereinbrechen und nichts von den Sicherheiten noch da ist, die mir so wertvoll waren? Paulus gibt in diesem berühmten 13. Kapitel des Korintherbriefs eine Antwort auf diese Frage. Er schreibt: Denn jetzt sehen wir nur alles wie in einem Spiegel, und darum bleiben viele Rätsel. Einst aber werden wir sehen von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Teilwahrheiten, aber dann werde ich alles erkennen, wie auch ich von Christus völlig erkannt worden bin. Jetzt aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Die erste Antwort, die Paulus auf unsere Frage gibt, die hören wir nicht so gern. Sie heißt: Es bleibt rätselhaft. Wir sehen nur Schemen wie durch einen Spiegel. Wir durchschauen nicht alles. Wir sehen nicht auf den Grund des Daseins. Es bleibt ein Geheimnis in dieser Welt. Es bleibt viel Unerklärbares, Rätselhaftes, Nichtverstehbares. Solange wir Menschen auf der Erde leben, wird es Leid, Krieg, Streit genauso geben wie Versöhnung, Leben und Frieden. Menschen bleiben uns rätselhaft. Ich selbst bleibe mir rätselhaft. Paulus warnt hier vor den Vereinfachern, vor den Rechthabern, vor den Schwarz-Weiß-Malern, den frommen Ideologen, ob sie nun Tea Party heißen oder sonst wie. Die Rätselhaftigkeit der Welt, die Grenzen unserer eigenen Erkenntnis sind wichtige Voraussetzungen für das, was Paulus nun als weitere Antwort gibt. Er sagt: Für Christus bin ich nicht rätselhaft. Für Christus sind die kleinen Kinder, die wir gesegnet haben, nicht rätselhaft. Auch nicht die Familien, aus denen sie kommen, und auch nicht die Familien, in die sie hineingeboren wurden. Für Christus ist die Welt kein Rätsel, weil er der Urgrund der Welt ist. Er ist ihr Eckstein. Aber wir sind nicht Christus. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein einer neuen Welt geworden. Es wird sich einmal zeigen, dass Gottes Reich wirklich mitten unter uns war, ob wir es glauben oder nicht. Aber es wird sich auch zeigen, dass Gottes Reich ganz und gar nicht immer da war, wo wir dachten, dass es wäre. Die Zukunft, so Paulus, wird zeigen, wie alles zusammenhängt. Wir werden einmal erkennen, so wie wir heute von Christus erkannt sind. Gott wird einmal alle Tränen abwischen, alles Geschrei beenden. Alles Morden wird ein Ende haben, alles Lügen, alles Betrügen, alle Unfreiheit, alle Abhängigkeit, alle Unterdrückung. Aber jetzt, Paulus, was ist denn jetzt? Nicht die Vertröstung auf die Zukunft, sondern heute, 2. Oktober 2011, morgens um 11.25 Uhr und 20 Sekunden. Ich finde die Uhr toll. Jetzt, so sagt Paulus, bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Wie die drei steinernen Stelen in Gnadenthal ziehen sich diese drei Begriffe durch das Alte und das Neue Testament. Hier geht es nicht um filigrane theologische Überlegungen. Hier geht es nicht um ein Abwägen von einerseits und andererseits. Hier geht es um das, was bleibt, wenn nichts mehr bleibt. Und es geht um das, was jetzt zählt. Was im Augenblick Halt gibt. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Diese drei bleiben, so Paulus, wenn nichts mehr bleibt. Diese drei sind viel zu viel für eine einzige Predigt. Sie sind viel zu viel für ein ganzes Leben. Darum soll es heute nur um den Glauben gehen. Der Glaube bleibt heute. Es gehört zum Wesen des Menschen, dass er glaubt. Das Wort Glaube kommt von einem alten indogermanischen Wort, das heißt begehren, liebhaben, gutheißen. Die Wahrheit ist, wir können nicht nicht glauben. Wir können nicht nicht glauben. Ich glaube nur, was ich sehe? Nein, ich glaube immer an irgendetwas. Ich begehre immer irgendetwas. Die Frage ist, woran ich glaube. Viele glauben an Ideen. Kommunismus, Materialismus, Nationalismus, Sozialismus, Astrologie, irgendeine Ideologie, eine Welterklärungstheorie. Wir alle glauben an Menschen. Als unsere Kinder uns auf dem Arm hatten, so wie heute die beiden kleinen Babys, da haben die an uns geglaubt. Da haben die etwas gesehen in uns, was noch nicht sichtbar war. Ein Glück. Oder auch nicht, je nachdem, was sie gesehen haben. Wir glauben an unseren Freund, an unsere Freundin. Wir glauben dem Ehepartner, den Kindern, den Großeltern. Ob die glaubwürdig sind, ist eine ganz andere Frage. Mancher Glaube ist bitter enttäuscht worden. Aber zunächst glauben wir aneinander. Wir glauben übrigens auch an uns selbst. Wir glauben an unsere eigenen Kräfte und Fähigkeiten und Fertigkeiten, das ist gut so. Gesundes Selbstvertrauen beruht darauf, dass wir uns selbst gegenüber glaubwürdig sind. Wir sind tatsächlich unfähig zu glauben. Wir können nicht nicht glauben. Und da Glaube immer auch eine metaphysische Komponente hat, kommt auch irgendwie immer Gott ins Spiel. Glaube hat auch mit Religion zu tun. Gott, das ist das oder der, dem ich mich hingebe. Das, wofür ich mein Leben einsetze, das ist mein Gott. Für die einen bedeutet ihr Glaube, dass sie tun, was in einem Buch steht. Buch der Mormonen, Gesetze des Alten Testaments, der Koran, die rote Mao-Bibel, die grüne Gaddafi-Bibel, aber die ist im Moment out. Wer sich an Vorschriften hält, die im Buch geschrieben stehen, der ist gläubig. Für andere ist der Glaube an Gott gepaart mit der Hingabe an einen Führer, an einen charismatischen Menschen, dem man folgt. Führer, Befehl, wir folgen dir, haben in Deutschland viele voll Inbrunst gerufen. Und wie viele Christen, 99%, haben mitgeschrien. Gläubigen Herzens sind sie sich und anderen zum schrecklichen Verderben geworden. Glaube heißt dann, das zu tun, was getan werden muss, damit ich das, was ich für Gott halte, mir nähere. Religion heißt, ich tue das, um meinem Gott näher zu kommen. Darum hat Glauben und Religion so viel miteinander zu tun. An was glaubst du heißt, was tust du, um dich deinem Gott zu nähern? Ist der Glaube, von dem Paulus spricht, auch so eine Religion? Ist das nur eine weitere Facette der Gottglaubenden? Ehrlicherweise muss man erst einmal sagen, leider ja. Jede Form dieser Gottesgläubigkeit der Religion kommt auch in der christlichen Variante vor. Glaube ist immer in der Gefahr, zur Lehre, zur Ideologie, zum Führerkult, zur Sittenlehre, zur Religion zu verkommen. Der Mensch ist unheilbar religiös, hat mal einer gesagt. Aber in Wirklichkeit, in der von Gott bezeugten und offenbarten Wirklichkeit, ist der Glaube an Christus etwas ganz anderes. Der Glaube ist Begegnung und Beziehung zu dem Vater im Himmel und zu seinem Sohn Jesus Christus, durch den wir an den Heiligen Geist glauben. Wir glauben nicht an die Bibel. Wir glauben an den, den die Bibel bezeugt. Wir glauben keiner theologischen Richtung und verteufeln auch keine andere, sondern unser Glaube macht sich fest an der Begegnung und Beziehung zu Christus. Wir können daher auch gar nicht aus uns heraus glauben. Es kann niemand sagen, ich komme zum Glauben, ohne dass Christus ihn gerufen hat. Unser Glaube entzündet sich an der Begegnung mit Christus. Es kann auch niemand sagen, ab heute bin ich verheiratet, ohne eine Frau zu haben. Natürlich kann er das sagen. Er kann auch ganz viele Ehebücher lesen und sagen, ich weiß auch viel von Ehe. Er ist nicht verheiratet. Ich wünsche jedem eine tolle Frau, so wie ich eine habe, oder einen Mann, oder und die, die keine haben, ist auch vielleicht gut. Aber ich kann mich nicht zum Ehemann erklären, ohne eine Frau zu haben. Ich kann mich nicht zum Christen erklären, ohne Christus begegnet zu sein. Darum ist das Christentum keine Religion, sondern das Ende aller Religionen. In Christus ist alles Religiöse erst einmal fragwürdig und fraglich geworden. Religion kann, auch im christlichen Gewand, statt zu Christus hin auch von ihm wegführen. Wie viele Kriege sind im Namen von Christus geführt worden? Wie viele Sklaven sind von ihren christlichen Herren ihrer Würde und ihrer Freiheit beraubt worden? Wie viele Frauen von ihren Männern im Blick auf, das steht doch in der Bibel, unterdrückt, geknechtet, missbraucht worden? Wie viele Heere sind von ihren christlichen Führern in Schlachten geführt worden? Wie viele Kinder bereuen, dass sie von Christen aufgezogen wurden? Der Papst hat wieder mit 3 oder 4 gesprochen. Gut, dass er das tut. Wie viele geistliche, christliche Führer haben ihre Schafe beraubt und belogen, um ihre eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen? Es ist längst nicht überall Christus drin, wo christlich draufsteht. Es ist längst nicht überall Christus drin, wo christlich draufsteht. Wer an Christus glaubt, dem wird jede Religion als etwas Vorläufiges erscheinen. Und der wird in jeder christlichen Denomination Gutes und Schlechtes erkennen können, die eigene eingeschlossen. Was bleibt, so meint Paulus, ist nicht die religiöse Überzeugung, sondern der Glaube, der sich an der Begegnung mit dem Auferstandenen festmacht. Christus, Jesus Christus selbst, ist das Wort Gottes, das Gott in diese Welt hineingesprochen hat, das Hoffnung bringt und Liebe vorlebt. Christus, Jesus Christus ist das Wort Gottes, das wir zu hören und dem wir zu gehorchen haben. Glaube an Christus heißt, Christus etwas Weltbewegendes zutrauen. Der Geist Gottes, der den Glaubenden leitet die Kraft Gottes, diese Dynamis Gottes, das Dynamit Gottes, das ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält und was alles Kaputte zersprengt. Was bleibt zu tun? Was stärkt denn jetzt meinen Glauben, wenn ich gar nicht aus eigener Kraft glauben kann? Indem ich das Wort Gottes, indem ich Jesus Christus selbst ernst nehme, werde ich ein Glaubender. Jesus sagt, wer mich sucht, von dem will ich mich finden lassen. Wenn ich eine Frau suche, muss ich dahin gehen, wo ich Frauen treffen kann. Vielleicht treffe ich die eine. Wenn mein Glauben gestärkt werden soll, dann hast du einen anderen Tipp, das gilt für Männer auch, genau. Genau. Wenn ich Begegnung mit Christus haben will, dann muss ich dahin gehen, wo ich Christus treffe. Wenn ich nicht ein für alle Mal davon ausgehe, dass ich ihn habe, dass Christus sozusagen in meinen Besitz gekommen ist, dann werde ich mich immer wieder neu aufmachen, ihn zu suchen. Das kann ich übrigens nicht an andere delegieren. Ich kann jemanden bitten, meine Arbeit zu machen, die Spülmaschine auszuräumen, vielleicht sogar zu predigen, zu tanzen oder zu singen. Ich kann niemanden bitten, für mich Gott zu suchen. Ich muss mich schon selber aufmachen. Ich muss diese Suche immer wieder neu beginnen. Und so wie der Glauben bleibt, so bleibt auch immer das Rätselhafte, das Fragwürdige. Wir können dabei sehr wohl von anderen Menschen hören, wie ihnen ihr Glaube geholfen hat. Aber unser Glaube entzündet sich an unserer Begegnung mit Christus. Es ist gut, in Hauskreisen, in Gesprächen, die Rätsel unseres Lebens mal zum Anlass zu nehmen, uns immer wieder neu aufzumachen, Gott zu suchen und Christus zu begegnen. Es ist gut, gerade auch die Fragen zuzulassen, auf die man nicht schon schnell eine Antwort hat. Es ist gut, unsere Lebensrätsel und zerbrochenen Träume mit jemandem teilen zu können, der die Trostlosigkeit der Situation aushält und der nicht gleich einen frommen, billigen Spruch parat hat. Es ist gut, wenn wir die Fragwürdigkeit unseres Lebens wieder in den Blick bekommen, damit der Glaube wächst. Bonhoeffer hat es einmal so formuliert: Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Wir brauchen also die Schwester oder den Bruder, um Christus zu begegnen. Wer immer nur allein betet, der wird niemandem zum Bruder oder zur Schwester. Und dem fehlt auch ein Bruder oder eine Schwester. Ein zweites kommt dazu. Ich finde Christus auch, indem ich tue, was er mir aufträgt. Christus wird uns einmal fragen, ob wir denn da gewesen seien, wo er ist, wo er sich von uns finden lassen wollte. Ich war krank, so wird er sagen, und ihr habt mich nicht besucht. Ich war im Gefängnis, aber ihr wart nicht dort. Es ist gut, wo wir da sind, wo Christus ist. In unserer Gemeinde gibt es einige, die gehen in das Gefängnis, was in Bad Schönborn ist, und bieten Gesprächskreise und Gottesdienste an. Das ist gut, dass die da sind. Es ist gut, dass Menschen in eurer Gemeinde, ähnlich wie in unserer, davon erzählen können, wie ihnen andere beigestanden haben, wie sie nicht alleine gelassen wurden in ihrer Not und in ihrer Schwierigkeit. Es ist gut, wenn jemand, der traurig ist und trauert, nicht alleine trauern muss. Es ist gut, wenn wir als Gemeinde Anteilnahme und Barmherzigkeit nicht auf den Lippen tragen, sondern das im Portemonnaie und in den Händen und Füßen merken. Es ist gut, dass in unseren Gemeinden viele Arbeiten ganz selbstverständlich passieren. Manche Arbeiten passieren hier vorne und man kriegt viel Anerkennung und wird gesehen. Das sind die Prominenten, die Prediger, die Gottesdienstleiter, die Musiker. Das ist schon auch, man hat schon auch sein Publikum. Richtig gut sind die, die man nicht merkt. Die geputzten Klos, der schön gekochte Kaffee, das gereinigte Geschirr. Es stärkt den Glauben, wenn das, was wir tun, im Gehorsam Christus gegenüber getan wird. Und das klingt sehr komisch, aber es ist sehr wahr. Putzen ist Gottesdienst. Kaffee kochen ist Gottesdienst. Aufräumen ist Gottesdienst. Auch die Umkehrung ist wahr. Man kann zum Konsumenten werden. Dann wird der Gottesdienst so eine nette Versammlung, bei der man sich seine spirituelle Batterie wieder auflädt. Ein bisschen Inspiration für den Alltag kann nicht schaden. Wer nicht bereit ist, sich von Christus auch in den Dienst an andere berufen zu lassen, der wird zum frommen Konsumenten. Wer den Dienst an den anderen nicht sucht und ausübt, dessen Glaube wird verkümmern. Es ist wichtig, dass wir nicht bei uns selbst bleiben und fragen, was habe ich davon, sondern dass wir Christus wirklich im anderen suchen und finden, dem wir dienen können. Dann lautet die gleiche Frage, wer hat etwas davon, dass ich lebe und glaube? Wem diene ich? Und wem erlaube ich mir zu dienen, damit er seine Erfüllung findet, damit ich dankbar bin dafür? Und ein drittes und letztes. Noch einmal Bonhoeffer. Wer meint, seine Zeit sei zu kostbar, als dass er sie mit Zuhören verbringen dürfe, der wird nie Zeit haben für Gott und den Bruder, sondern immer für sich selbst, für seine eigenen Worte und Pläne. Wir können nur Täter des Wortes Gottes sein, wenn wir es zuvor gehört haben. Das klingt so einfach und es ist ganz schwer. Sich aus allen Dingen zurückzuziehen, vielleicht nach Gnadenthal zu gehen, einmal ganz vor Gott da zu sein, das gelingt mir nur selten. Ich bin eher zerstreut als gesammelt. Ich bin eher durcheinander als ganz bei der Sache. Zuhören ist eine Kunst, die ich bei anderen sehr schätze, bei euch gerade im Moment zum Beispiel. Wer mag es nicht, wenn sein Wort beim anderen Gehör findet, wenn er sich verstanden fühlt? Aber ich selbst muss diese Kunst immer neu üben, weil ich überschätze, was ich zu sagen habe und unterschätze, was ich noch zu hören habe. Wenn ich nur rede, dann beschäftige ich mich nur mit dem, was ich eh schon weiß. Erst wenn ich lerne und einübe, auf Gott zu hören, mich seiner Perspektive zu öffnen, seinem Wort Raum zu geben, dann wird mein Glaube wachsen. Was mir dabei gar nicht hilft, die Idee, ich müsste dazu in der richtigen Stimmung sein. Was mir auch nicht hilft, die Begegnung mit Gott erzwingen zu müssen. Weder Lust und Laune noch Zwang macht mich zum guten Zuhörer. Wer keine guten Gewohnheiten hat, hat schlechte Gewohnheiten. Das hilft mir. Ich möchte gute Gewohnheiten entwickeln und meinen Tag so strukturieren, dass mein Glauben und mein Leben zusammenpassen. Das Hören und Tun ihren Raum haben. Dabei soll bitte niemand die Ordnung, die er für sich selbst gefunden hat, anderen als Allheilmittel verkaufen. Jeder kann und muss für sich selbst entscheiden, welche guten Gewohnheiten er entwickeln und welche schlechten Gewohnheiten er ablegen möchte. Mir hilft diese kleine Kerze, mich morgens daran zu erinnern, dass Jesus das Licht der Welt ist, dass in meine und unsere Dunkelheit gekommen ist. Und wenn ich auf Reisen bin, dann nehme ich das kleine Ding mit. In dem Deckel, wenn ihr sehen könnt, ist ein kleines Kreuz. Und wenn man richtig sitzt, wenn die Perspektive stimmt, dann sieht man das Licht im Kreuz. 10 Minuten zu wissen, dass Christus das Licht der Welt ist und dass keine Dunkelheit diese Welt, dieses Licht zerstören kann, ist eine von meinen inzwischen guten Gewohnheiten. Und wenn ich unterwegs bin, dann weiß ich, meine Frau hat auch so ein Ding. Und wir wissen uns verbunden mit dem gleichen Licht, mit dem gleichen Symbol. Und dann kann ich dieses Licht mitnehmen in den Tag, der vor mir liegt, in die Verpflichtungen, auch in die eigene Unvollkommenheit, in die Fehler, auch in das, was gelingt, was gut ist. Was bleibt, wenn alles fragwürdig ist? So hatten wir angefangen. Mit dieser Frage hatten wir begonnen und Paulus sagt zuerst, das Rätselhafte bleibt. Bis auf euer Todesbett wird euch nicht klar sein, was Gott klar ist. Und der Glaube bleibt. Der Glaube an Jesus Christus, nicht das fromme Gefühl, nicht die Religion, der von Christus induzierte Glaube aus der Begegnung mit ihm. Und die Hoffnung bleibt, sagt Paulus, und die Liebe bleibt. Glaube, Hoffnung und Liebe gehören zusammen. Heute Morgen war der Glaube das Thema. Hoffnung und Liebe sind die beiden anderen Dinge, die wie diese Stelen ein ganzes Leben tragen können. Nehmen Sie alle drei in Ihrem Herzen mit und aus diesem Gottesdienst nach Hause und in Ihr Leben und in Ihr Umfeld. Das wünsche ich Ihnen und mir an diesem Sonntag heute, an diesem Erntedanksonntag, dass das Licht des Glaubens durch die Begegnung mit Christus neu entzündet wird. Und dass dieses himmlische Licht, dieses Licht Gottes, die Welt in uns und um uns herum erleuchtet und so für uns Orientierung schafft. Seien wir nicht nur konsumierende Hörer des Wortes, sondern werden wir zu hoffnungsvollen und liebevollen Tätern. Hoffnungsvolle und liebevolle Täter des Glaubens. Die Welt um uns herum braucht nichts dringender als das. Hoffnungsvolle und liebevolle Täter des Glaubens. Amen.